Meine Damen und Herren, es ist dies ja nun die letzte Vorlesung in diesem Semester und ich werde aber Ihr Einverständnis voraussetzend, das Wintersemester am 25. Oktober wird es beginnen, zunächst dazu benutzen, einige der wichtigsten Dinge, die in diesem Sommer nicht hatten behandelt werden können, noch nachzutragen. Im Übrigen ist in dem kommenden Semester speziell von der Philosophie des 19. Jahrhunderts in Deutschland die Rede. Zurück zu unserem Thema. Der unerhörte Fortschritt der Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert hat in Deutschland in der Nach-48er-Periode dazu geführt, den Materialismus gleichsam als etwas organisch aus der wissenschaftlichen Praxis Erwachsenes zu betrachten. Und es ist kein Zufall, dass ein so kluger Mann wie Engels bei den alten Griechen, aber auf den Spuren Hegels, genauer der hegelschen Geschichte der Philosophie, zu zunächst doch sehr lapidaren Formulierungen gekommen ist. Darüber haben wir gesprochen. Es gibt Sätze, die mehr Fragen aufwerfen, als sie lösen. Er sagt, Materialismus ist nichts weiter als die einfache Auffassung der Natur, so wie sie sich gibt, ohne fremde Zutat. Und er fährt fort, weshalb er sich bei den griechischen Philosophen ursprünglich von selbst verstanden habe. Das ist nun sehr schnell gesagt und vielleicht auch zu rasch sind die Dinge hier erledigt. Er selber hat in seinen polemischen Arbeiten gegen den Eugen Düring dann doch diese Fragen des philosophischen Materialismus, der also über das bloß natürliche Bewusstsein, das von der Existenz einer gegenständlichen Welt überzeugt ist, hinausreicht. In Lenins dickem Buch steht tatsächlich, die gesamte Menschheit glaubt an die Objektivität der Außenwelt. Das sollte ein philosophischer Satz sein an dieser Stelle. Das natürliche Bewusstsein reicht dann nicht, wenn ich in der Geschichte der Philosophie von den ABC-Wahrheiten weitergehe zu den verschiedenen Materialismen, die immer eine andere Färbung annehmen, wobei zu beachten ist, dass der Materialismus Farbe und Lebendigkeit immer nur erhält durch die Art seiner Gegner, durch die kulturhistorische und soziale Situation, in der er auftritt. Denn die Aussage, dass geistige Erscheinungen sekundär seien gegenüber materiellen, spricht sich ja rasch herum. Dabei kann es ja wohl nicht bleiben. Und insofern ist dann diese berühmte These die Einheit der Welt. Hier versucht der Materialismus, den Idealisten ein uraltes und ureigenes Thema gewissermaßen zu entwenden. Das war immer eine idealistische Frage, die Einheit der Welt. Bei Kant, die Einheit der Welt ist im Subjekt begründet, in dem transzendentalen Bewusstsein. Und eine Welt von Erscheinungen, die von subjektiven Faktoren hervorgebracht wird. Nun hat der Materialismus die Einheit der Welt, und zwar ihre durchgängige Materialität, das ist natürlich schon sehr viel behauptet. Und da hat dann in der Auseinandersetzung mit Düring Engels doch ein wenig zurückrudern müssen. Und er hat gesagt, eine solche These wie die durchgängige Materialität der Welt, das ist ja eine ontologische Aussage, ist nachweisbar nur, wenn man eine lange und langwierige Entwicklung der Philosophie und der Naturwissenschaft in Betracht zieht. Also im ersteren Fall eine Allerweltsweisheit, eine unmittelbare Weisheit des natürlichen vorphilosophischen Bewusstseins, im anderen Fall aber ein reflektierter Begriff. Die Frage, wie hält er vor dem Gang der Gesellschaft, der Naturforschungsmöglichkeiten und so weiter, wie hält er dem stand? Wir hatten dann uns um den Begriff der antiken Atomistik gekümmert und hier schon nachweisen können, dass er in die Geschichte der sich anbahnenden Naturwissenschaft, insbesondere auch der Medizin, gehört. Es ist schon ein Unterschied zwischen den Atomisten und den vorsokratischen Denkern. Was sie verbindet, ist die objektive Blickrichtung. Man kann nicht deutlich genug auf diesen objektiven Ausgangspunkt der ältesten Philosophie hinweisen, weil ja große Teile bedeutender philosophischer Werke auf dem Subjektivismus in seinen verschiedenen Spielarten beruhen, genauer gesagt auf einer erkenntnisvorgängigen Überprüfung des Erkenntnisvermögens. Genau das heißt ja Erkenntnistheorie. Insofern ist es schon von Interesse, dass wir also diesen objektiven Blick, also am Anfang steht nicht das Subjekt und seine Gemütszustände, sondern eine seiende Gegenständlichkeit und dann die Frage, wie kommt aus der gegenständlichen Welt vermittels unserer Sinnesorgane so etwas wie ein kohärentes Bild der Dinge da draußen, ein Wahrnehmungsbild überhaupt zustande? Das war also hier eine wichtige Frage. Im Altertum haben wir zwei große materialistische Denker schon behandelt, und zwar den Demokrit und vor allem den Leukipp. Wir werden dann jetzt auf eine spätere historische Entwicklung zu sprechen kommen. Und da ist es vor allem Epikur gewesen, der eine sehr große Rolle spielt, in der bis hin zu Lametri und modernen Autoren des 18. Jahrhunderts. Und zwar vor allem in Frankreich. Da hat er eigentlich, wenn wir auch an Gassendi denken, der den epikureischen Denkansatz neu aufgenommen hat. Und natürlich im ersten vorchristlichen Jahrhundert Titus Lucretius Carus, einen Dichter, die Natur der Dinge, De Rerum Natura, fast schon ein metaphysisches Programm, die Natur der Dinge in Hexameterversen behandelt hat. Ein sehr bedeutender Text, der also nun aber auch bewusst sich auf die vorangehenden Autoren stützt, insbesondere aber eben auch auf Epikur. Das Wesentliche, was diese frühen Denker herausarbeiten, ist die Idee des Materiellen, und zwar eine Welt, die aus kleinsten materiellen Teilchen besteht und das Nichts. Die Atome und das Nichts bilden das Materielle im Sinn dieser frühen Denkansätze. Bei Descartes im 17. Jahrhundert ist die Materie das massive, schlechthin raumerfüllende Sein. Da gibt es neben oder unter oder über der materiellen Realität nicht noch einen leeren Raum, sondern diese antike Leere, die mit zur materiellen Welterklärung gehört hatte, verschwindet. Wir haben dann nur noch die Identität des mechanischen Begriffs der Masse, der schlechthin raumerfüllenden Masse. Hegel, der natürlich als Idealist sich zunächst als Historiker, sagen wir genauer, Objektivität auferlegt, sagt aber dann doch, Leukippos, nicht, diese Autoren, das atomistische System, Leukippos ist der Urheber des berüchtigten atomistischen Systems, das in neueren Zeiten wiedererweckt, als das Prinzip vernünftiger Naturforschung gegolten hat. Er sagt gegolten hat, das heißt, er schließt sich dieser Meinung nicht eigentlich an. Also hier erinnert er sich des 18. Jahrhunderts, vor allem auch seiner Zeitgenossen, seiner französischen, die also im System der Natur, etwa Holbach, ein ganz bedeutender Philosoph, den Materialismus in Westeuropa verbreitet haben. Es gibt aber dann auch wieder Phasen in der Geschichte der Philosophie, in der er überhaupt nicht auftritt. Er hat keine kontinuierliche, durchgängige Programmatik. Die Abhängigkeit des Geistigen vom Nichtgeistigen nimmt ganz verschiedene Gestalten an im Laufe der Jahrhunderte, wobei es, wie gesagt, Phasen gibt, in denen er mit dröhnendem Lärm gleichsam das Jahrhundert erfüllt, dann solche, in denen er keine sehr bedeutende Rolle spielt. Auf Schleichwegen ist er natürlich auch während der Kirchenjahrhunderte, der scholastischen Periode, unterwegs gewesen. Der Verdacht, dass einer ein Materialist sei, war auch damals schon etwas ganz Schreckliches. Und insofern war er nie ganz verschwunden, aber man muss doch sehen, die Schwierigkeiten, eine kontinuierliche Geschichte des Materialismus zu schreiben, sind erheblich. Sie müssen ja immer die Geschichte seiner jeweiligen Gegner und deren Argumentationen mit hineinnehmen in die jeweiligen Debatten. Ganz aus und durch sich selber waren diese materialistischen Philosophen nie zu verstehen. Sie waren auch an bestimmte Berufsgruppen gleichsam sehr stark gebunden, etwa an Ärzte. Das gilt vor allem vom 17. und dann auch 18. Jahrhundert. Aber selbst im 19. noch hat dieser, wie man in Frankreich sagt, Materialisme medical eine große Rolle gespielt. Die experimentelle Naturforschung der modernen Zeit hat sich in ihren Pionieren ausdrücklich auf die antike Atomistik berufen. Das wollte ich doch noch mal in Ihr Gedächtnis zurückrufen. Robert Boyle, 1627 bis 1691. Und dann habe ich die kleine, aber sehr interessante Schrift »Der skeptische Chemiker« von 1661 erwähnt, und er beruft sich ausdrücklich auf die Alten und sagt, dass in der neueren Zeit sehr beachtliche Gelehrte durchaus sich auch auf Leukipp und Demokrit berufen hätten. Die Skepsis des Chemikers, der hier im Titel der kleinen Schrift auftaucht, bezieht sich auf alchemistische Reste des Denkens und vielleicht auch noch auf aristotelische. Also die Scholastik, die ist ja nicht mit einem Schlag verschwunden. Ihre Sprechweise, ihre Argumentationsart hat sich noch bis in die Moderne hinein hier und dort erhalten. Real, das ist jetzt die Parole des modernen Bewusstseins, real ist das Messbare. Wir haben es jetzt zu tun mit einer Wirklichkeit, die durch quantitative Relationen zu erklären ist. Die Messbarkeit, das heißt auch die Mathematisierbarkeit, Wissenschaft noch bei Kant, nur insoweit möglich, als darin Mathematik angetroffen wird, so schreibt er. Also das war das ganz Neue, ein Abschied von den Qualitäten und eine Hinwendung zur Quantifizierung. Das ist hier ein wichtiger Punkt. Und die Korpuskulartheorie von Boyle ist die Vorstufe des modernen Materialismus in England. Hier löst sich die wissenschaftliche Chemie von scholastisch-aristotelischen und von alchemistischen Elementen, die dann immer noch eine Rolle spielten, hier und dort, und zwar die quantitativ bestimmte Natur ist jetzt für den neuen Geist der Wissenschaft entscheidend. Das atomistische System, Hegel, auch hier sehr hochmütig, hält es für dürftig. Das ist für ihn keine wirklich tragfähige Welterklärung. Das ist für ihn eigentlich nur geistreich. Dass die Franzosen geistreich sind, ist für einen Denker wie Hegel geradezu ein Schimpfwort. Man staunt über so etwas, aber man kann das im Einzelnen schon herausfinden. Was die Idealisten und was die Theologie aus der neuen Welterklärung ableiten konnten oder was das Ärgernis, das sie hieran nehmen konnten, bestand natürlich darin, dass es so etwas wie einen letzten Zweck der Welt, eine höhere Vorsehung, die in den Tatsachen waltet, nicht mehr gibt. Es sind sinnblinde, ja, gelegentliche, zufällige Zusammenkünfte von Atomen, die sich gruppieren zu irgendwelchen Dingen, dann aber wieder auseinandergehen. Das ist also ein Wechselspiel, ein sinnblindes von Druck, Stoß und Ortsveränderung. Diese kleinsten Stoffteilchen und ihre mechanische Bewegung soll das Universum erklären. Schopenhauer hat sehr intelligent gesagt, der Materialismus ist eine absolute Physik, die allein auf physikalischen Letztelementen beruhende Betrachtungsweise der Welt. Das muss man, glaube ich, hier auch ehrlicherweise festhalten, auch wenn man kann es auch modern ausdrücken, das nihilistische Moment darin, dass die Welt gar nicht irgendetwas anstrebt, auf irgendetwas hinaus will, ein höheres, besseres oder anderes, sondern sie ist ein Wechselspiel dieser kleinsten Teilchen. Druck, Stoß, Ortsveränderung sollen den Komplex der Welt jedenfalls bestimmen und in Gang halten. Aber Hegel ist dann auch wieder nach Zornesausbrüchen freundlich gesinnt, indem er sagt, bei diesen Leuten ist es immerhin verdienstvoll, dass sie die allgemeinen Eigenschaften von den sinnlich wahrnehmbaren, besonderen Eigenschaften der Gegenstände oder eigentlich muss er sagen, der Körper, unterschieden haben. Soweit das Sein der Körper durch Gestalt, Undurchdringlichkeit und Schwere bestimmt sind, die in späteren Zeiten dann mathematisch erfasst wurden? Sind diese allgemeinen Eigenschaften, wie Hegel sich ausdrückt, Realität des Wesens der Körper? Also die letzte Qualität ist eben das Quantitative. Das ist die paradoxale Wahrheit. Was wir so empfinden im Kontakt mit der Außenwelt, warmes und kaltes, Farben, Töne, Geschmacksrichtungen, das sind sekundäre Sinnesqualitäten, die mit der eigentlichen Wahrheit nichts gemein haben. Real, das heißt unabhängig vom Funktionieren unseres Sinnesapparates, ist allein die Materie im philosophischen Sinn. Das Unteilbare und das Leere. Die Seele macht da keine Ausnahme. Sie ist aus etwas kleineren, glatten Atomen zusammengesetzt. Hier spielt dann auch das Feuer hinein und solche Hilfsbegriffe, mit denen er sich Phänomene wie Leidenschaft, Affekt und Zorn oder so etwas vorstellt. Dann sind sie auch kugelförmig, Atome, aus denen die Seele sich zusammensetzt. Also ganz kann der Seelenbegriff nicht über Bord gehen bei diesen Denkern, sondern man versucht ja dann immer, ihn einzubeziehen in den erreichten Erkenntnisstand. So hat also auch Henri Leroy, Heinrich Regius, der Schüler des Descartes, die res cogitans, die denkende Substanz, schlankweg als Modus der res extensa bezeichnet. Das heißt, die ausgedehnte Körperwelt bringt, wenn sie Elektrizität oder sowas ermöglicht, halt auch das hervor, was wir Seelisches nennen. Das waren ziemlich kurz angebundene Leute. Es ist klar, dass das nicht zureichend sein kann. Empfindungen und Vorstellungen entstehen nach Leukipp und Demokrit dadurch, dass sich, wie Hegel ihre Lehre auslegt, von den Dingen gleichsam feine Oberflächen sich ablösen, die in die Augen und Ohren hineinfließen, während Figur, Ordnung und Lage die einzige Bestimmung des an sich Seienden ist. Aber Figur, Ordnung und Lage haben keine Qualitäten. Qualitäten als sinnlich wahrnehmbare Eigenschaften der Dinge haben gegenüber diesem materiellen Substrat einen sekundären Charakter. Also die materialistische Philosophie ist schon sehr früh eher eine Lehre vom Sein, eine Ontologie, könnte man es anachronistisch so nennen, als eine Erkenntnistheorie. Auf erkenntnistheoretischem Gebiet hat ja der Idealismus seine großen Erfolge und Siege errungen. Es wäre töricht, das zu verneinen. Die Idealisten haben aber nichts übrig für einen Erkenntnisbegriff, der sich gleichsam mimetisch nachahmend verhält. Die Materialisten aus frühesten Zeiten, wenn man an die Eidola, die Bildchen denkt, die sich von den Dingen ablösen, von unseren Sinnen dann aufgenommen werden. Also die Vorstellung, die materielle Welt selber hat sehr viel Eigenstruktur, sodass für die Tätigkeit des Erkennenden kreative Leistungen, wie sie im Idealismus an der Tagesordnung sind, gar nicht mehr erforderlich werden, sondern hier ist der begreifende Begriff, dasjenige, was sich versenkt in die an sich seiende, von uns unabhängige Wirklichkeit. Ein Abbildrealismus, der verschiedene Stufen natürlich durchläuft, noch bis in ins 19. Jahrhundert hinein. Immer auch ein Ärgernis gewesen, naiver Realismus, vorphilosophisch oder wie man derlei dann hat nennen können. Leukippos ist eine Figur, wir sind nur schwach unterrichtet über ihn. Es liegt wohl daran, dass er schon ganz früh überboten wurde von Demokrit, der dann tonangebend wurde für die Zeit. Die reale Existenz des Seienden wie des Nichtseienden müssen wir in Betracht ziehen. Wobei eben das Nichtseiende eine Realität ist, die mit dem leeren Raum gleichzusetzen ist. Die Res extensa, das Raumerfüllende, bei Descartes. Die Atomlehre wird dann im modernen Bewusstsein zu einer Körperlehre. Die Korpuskulartheorie hat im 17. und 18. Jahrhundert, zumal in England und Frankreich, eine erhebliche Rolle gespielt. Vor allem im 18. Jahrhundert ist die Royal Society eine Pilgerstätte aller großen Gelehrten Europas, die fortgeschrittensten Gedanken, die der Newtonschen Experimentalphysik wurden dort verkündet und entwickelt. Die Royal Society ist eine der Brutstätten der modernen Aufklärung in Europa gewesen, ganz fraglos. Der Kernpunkt, die Kernpunkte des materialistischen Denkens der Antike bleiben verbindlich für den wissenschaftlichen Denkansatz der Generation der Gassendi, der Hobbes und Descartes. Engels hat auf der einen Seite als guter Hegelianer Vorbehalte gegenüber einer rein mechanischen Welterklärung, aber er sagt, das war historisch gesehen zunächst gar nicht anders möglich. MEW 20, 313, einige von Ihnen schauen sicher nach. Die Hauptarbeit der ersten Periode der Naturwissenschaft, schreibt er, war die Bewältigung des nächstliegenden Stoffs. Notwendig nahm die elementarste Naturwissenschaft die Mechanik der irdischen und himmlischen Körper den ersten Rang ein und die Entdeckung und Vervollkommnung der mathematischen Methoden. In der Geschichte der Wissenschaft ist immer auch die Tendenz zu beobachten, dass man, wenn man auf einem Forschungsfeld große und sichtbare Erfolge gemacht hatte, erreicht hatte, man dann auch manchmal etwas rasch die dort gewonnenen Ergebnisse auf eine andere, eigentlich auch höhere Sphäre bedenkenlos anwandte. Also von der Mathematik über die Physik und Chemie war der Weg dann nicht so weit zur Physiologie, die dann eben eine kompliziertere Form des physikochemischen darstellen sollte. Das sind die Probleme, also dass der mechanische Materialismus, Engels gebraucht das Wort natürlich auch, um die Mechanisten ein wenig herabzusetzen, was nicht ganz historisch, nicht ganz gerecht ist. Aber immerhin, die Überbewertung mechanischer Betrachtungsweisen hatte eine gewisse historische, ja, möchte man sagen, ein historisches Recht, das während also die übermechanischen Seinsbereiche noch nicht als solche auftauchten. Sobald das der Fall war, also das Organische, wie verhält es sich zu dem Anorganischen? Inwiefern können wir glauben oder annehmen, die organisierte Materie sei aus der nicht organisierten hervorgegangen und ähnliches mehr? Die Welt oder besser die Welten. Ja, hier kommen wir schon auf einige sehr wichtige Dinge. Die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, sind Konglomerate von Atomen. Aber nur zeitweilig verbunden, dann wieder getrennt. Vor allem, dass einerseits ist der Weltlauf schlechterdings notwendig. Andererseits ist er durchsetzt von Tatbeständen, die wir als Zufall bezeichnen. Also die Rede vom Zufall, der da an die Stelle Gottes tritt, nicht selten in den Traktaten dieser Autoren, hat eine doch bedeutende Rolle gespielt. Wir haben eine Reihe von sehr schönen Bruchstücken wenigstens, dass wir uns etwa ein Bild machen können von diesen Denkern. Simplicios, Kommentar zur Physik des Aristoteles, schreibt über Leukippos: Die Substanz der Atome fasste er als fest und voll auf und sagte, sie sei das Seiende und bewege sich im Leeren. Dass er seinerseits als das Nichtseiende bezeichnete und von dem er sagt, es existiere um nichts weniger als das Seiende. Das All sei leer und gefüllt mit Körpern. Die Welten entstünden, indem Körper in das Leere stürzten und sich miteinander verflechten. Aus der Bewegung heraus entstünde durch ihr Wachstum die Substanz der Gestirne. Die Sonne bewege sich in einer größeren Kreisbahn um den Mond. Hier sind natürlich auch eine ganze Reihe fantastische Vermutungen im Spiel, die natürlich einfach damit zu tun haben, dass man ungenügend unterrichtet war über die wirklichen natürlichen Vorgänge. Leukippos legte fest, die Seele bestehe aus Feuer. Das sind dann solche eigentümlichen Redensarten, die eine Rolle spielen in der Zeit. Mit methodischer Strenge, jetzt haben wir Aristoteles, da schlägt er einen anderen Ton schon an, nicht? Also wenn Thomas von Aristoteles spricht, schreibt er nur hin Philosophus. Den Namen Aristoteles erwähnt er gar nicht. Er ist eine absolute Autorität, vor allem im 12. und 13. Jahrhundert gewesen. Vielleicht darf ich Ihnen das gerade noch kurz vorlesen. Mit methodischer Strenge haben Leukippos und Demokrit aufgrund einer einheitlichen Lehre über alle Erscheinungen geurteilt, wobei sie den Ausgangspunkt entsprechend der Natur nahmen. So wie sie ist, das kommt dann auch bei Engels wieder, nicht? Die einfache Hinnahme der Natur, so wie sie ist, ohne Zutat. Das ist gewissermaßen das Pathos dieser Denkweise. Einige der alten Philosophen waren nämlich der Meinung gewesen, dass das Seiende mit Notwendigkeit eines und unbewegt sei. Das Leere nämlich sei Nichtseiend, Bewegung aber unmöglich, wenn es nicht ein vom Seienden abgesondertes Leeres gebe. Desgleichen könne es nicht vieles geben, wenn nichts sei, was das Viele voneinander trenne. Bewegung ist bei diesen Denkern noch einfache Ortsveränderung. Während also im dialektischen Materialismus Bewegung auch die qualitative Änderung beinhaltet. Also nicht nur eine quantitative Steigerung, sondern auch qualitative Sprünge sollen in der Wirklichkeit eine Rolle spielen. Dann Cicero über das Wesen der Götter, De Natura Deorum, ein sehr gutes, lesbares Werk, was es auch als lateinisch und deutschen Text gibt, möchte ich Ihnen schon ans Herz legen. Ein wenig rührend sind die Naturerklärungen hier schon. Demokrit behauptet, dass es kleine Körper gebe, sie seien glatt, andere rau und wieder andere rund. Manche auch eckig, hakenförmig und gleichsam gebogen. Aus ihnen hätten sich Himmel und Erde gebildet, ohne Zwang einer Naturkraft, sondern durch zufälliges Zusammentreffen. Es war diesen Denkern die Vorstellung ganz fremd, dass man eine zweite Seinsart heranziehen müsse, um die Wirklichkeit zu ergründen. Man hat gemeint, so kompliziert und unzugänglich seelische, gemütsmäßige und so fort Sachverhalte seien, es müsse gelingen, sie auch unter die großen Begriffe zu subsumieren, die auf den Gebieten des materiellen Seins eine Rolle spielen. Aber das sind natürlich alles Formulierungen, die nicht so à la lettre zu nehmen sind. Sie zeigen aber doch an, welcher Hintergrund hier eine Rolle spielt. Sie sehen auch, das wollte ich Ihnen im Unterschied zur Vorsokratik auch klar machen, die Atomistik kokettiert bereits mit der Wissenschaft. Also Demokrit, wenn man ihn gefragt hätte, bist du nun ein Philosoph oder bist du ein Physiker oder so, hätte Schwierigkeiten gehabt, darauf zu antworten. Das ist ja immer, was ich in einer der ersten Stunden in dieser Vorlesung gesagt habe, das Problem, dass wir als Historiker nie umhin kommen, auf früheres, weit später erarbeitete Begriffe anzuwenden, um uns verständlich zu machen. Die Zeiten, in denen die Philosophen unmittelbar ihre Identität aussprechen konnten, die waren sehr viel später. Fichte war ein Idealist und hat es auch jedem gesagt, dass er einer war. Nur ein erschlaffter Geist, ein sündhafter Geist wird sich einer anderen Denkart zuwenden als dem Idealismus. So hat er etwa gesprochen. Er war ein sehr wackerer Mann. Ja, also das zufällige Zusammentreffen, das sind solche Vorstellungen, mit denen man dann auch seine Schwierigkeiten hat, während aber auch die Hegelsche Dialektik die Einheit von Notwendigkeit und Zufall schon kennt. Das notwendig sich Ereignende kann auch wieder ein zufälliges sein, während die Zufälle ja nicht aus dem Gesetzeszusammenhang der Natur völlig herausfallen können. Das sind also zum Teil auch, meine Damen und Herren, schon Themen, die noch immer nicht sozusagen erledigt sind. Dann noch mal so etwas, ein Kraftsatz. Demokrit und Epikur halten die Seele für vergänglich. Sie gehe zusammen mit dem Körper zugrunde. Das sind natürlich schon die Gravamina, das sind die Ärgernisse. Das wollen wir gar nicht leugnen. Demokrit bezeichnet die Seele als etwas, das keine Teile und keine Vielzahl von Vermögen hat, wobei er sagt, Denken und Wahrnehmen seien einerlei und entstammten dem gleichen Seelenvermögen. Aber dann auch schon ganz anders, Hippokrates, na, das ist schon mal ein Name. Demokrit und Platon haben behauptet, da kommen mehrere Leute zusammen, der leitende Seelenteil habe seinen Platz im Gehirn. Na, das sind doch alles sehr interessante Dinge. Das wird also manchen zeitgenössischen Hirnforscher schon erfreuen. Wenn die älteren Atomisten, meine Damen und Herren, noch zur klassischen Periode gehören, die durch Platon und Aristoteles geprägt war, so gehören jetzt die weiter zu behandelnden Epikur 341 bis 270 und Titus Lucretius Carus, erstes vorchristliches Jahrhundert, zu den in ontologischer wie aber auch ethischer Hinsicht bedeutendsten Fortsetzern der Atomlehre, die Lucrez in dem berühmten Poem De Rerum Natura über die Natur der Dinge, vielleicht sagt man besser über das Wesen der Dinge, dargestellt hat. Und da sind wir schon in der hellenistischen, spätrömischen Welt angelangt, in der auslaufenden Antike, ja auch schon in die Zeit des frühen Christentums. Viele der spätrömischen stoischen Philosophen, Marc Aurel, Seneca, Epiktet, enthalten Elemente in ihren Texten, die durchaus in dem gleichzeitig entstehenden Christentum eine gewisse Rolle, Feindesliebe, Wohltätigkeit gegenüber Armen und Ähnliches, finden Sie auch dort. Also das ist schon mehr so die spätere Antike. Man hat Epikur, was Hegel stark hervorhebt, Übles nachgesagt. Es war selbst Hegel dann doch zu viel, obwohl er sein System für dürftig hielt. Aber so dürftig war es ja wohl dann doch nicht. Kleinliche Anekdoten über ihn verbreitet und seine Ethik eines zügellosen Hedonismus bezichtigt. Eine ganz interessante Figur von der sozialen Seite her. Epikur, armer Leute Kind. Sein Vater war Dorfschulmeister. Seine Mutter war eine thessalische Hexe. Ja, Sie hören richtig. Das waren Frauen, die ihr Geld mit Beschwörungen und Bezauberungsformen verdienten. Er selber hat sich als Autodidaktos, als einer, der sich selbst ausgebildet habe, bezeichnet. Und er hat nach unsteten Jahren dann in einem berühmten Garten in Athen unter Freunden, die ihn verehrten, seine Philosophie gelehrt. Aber ich glaube, hier bleibe ich erstmal stehen, ehe ich dann in diese Lehre selber ein wenig eintrete.